Labor Inside, Folge 7, kann man Alzheimer-Demenz im Blut feststellen? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Laborfachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Heute möchte ich ein bisschen über die Labordiagnostik bei Alzheimer-Demenz plaudern. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikt. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Hier arbeiten 9 Fachärzte für Labormedizin und mittlerweile über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spezialisten in allen Bereichen der Diagnostik. Und wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik zu einer bestmöglichen Qualität anbieten zu können. Als Facharzt für Labormedizin verdiene ich natürlich auch meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz allgemein, Demenz ist ein bisschen eine Horrorvorstellung für uns alle, dass wir alle im Alter vielleicht einmal das Gedächtnis verlieren. Und das ist laut Definition ein dauerhafter Verlust der Selbstständigkeit durch einen Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit. Die Ursache ist immer schwierig herauszufinden. Meistens sind das irgendwelche Erkrankungen oder Beschädigungen jeder Art, die in irgendeiner Form die Nervenzellen im Hirn, also die Neurone, schädigen. Das kann sozusagen ein dauerhafter Prozess sein, ein progredienter Prozess, das heißt, es geht immer weiter und die Demenz wird immer schlimmer. Das kann einfach ein Einzelereignis sein, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall, haben viele Leute auch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Ist Demenz sozusagen Schicksal? Nicht ganz. Gewisse Dinge kann man natürlich auch ändern und man sagt, ungefähr 40%, also ein bisschen über ein Drittel des Risikos kann man modifizieren. Es gibt ganz einfache Dinge, die man im Laufe des Lebens tun kann und soll, um sein Demenzrisiko zu senken. Das eine ist sozusagen neugierig sein, geistige Aktivität, soziale Kontakte. Einer der wichtigsten Faktoren ist Schwerhörigkeit, das heißt ein Hörgerät hilft, Demenz zu verhindern. Natürlich, wir wissen vom Leistungsfußball, Kopfbälle sind nicht besonders gut und auch Boxer haben ein sehr hohes Demenzrisiko, einfach dadurch, dass sie regelmäßig eins auf die Rübe bekommen. Für uns normale Menschen natürlich, was sollte man auch beachten? Der Bluthochdruck ist ein Riesenthema. Also die Blutdrucksenkung reduziert auch das Risiko für eine Alzheimer-Demenz um 30%. Soziale Isolation und körperliche Inaktivität sind ein Thema, aber auch zum Beispiel ein erhöhter Cholesterinspiegel. Und eine sehr spannende Studie hat gezeigt, dass zum Beispiel die Impfung gegen Gürtelrose, die jetzt in Österreich gratis ist für über 60-Jährige, das Risiko auch für eine Alzheimer-Demenz um über 30% senkt. Das ist eine Beobachtungsstudie aus Schweden. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber es ist auf jeden Fall eine spannende neue Erkenntnis, die eigentlich keiner vermutet hat. Die häufigste Ursache für Demenz, und es gibt sehr viele Ursachen für Demenz, das kann auch ein Schlaganfall sein, aber die häufigste Ursache ist eine Demenz vom Alzheimer-Typ. Was passiert da? Was genau passiert und warum es passiert, wissen wir in Wirklichkeit nicht. Das ist ein gradueller Prozess. Wir wissen nur, dass es dabei zu einer Ablagerung von Proteinen in den Nervenzellen kommt. Die bestehen aus sogenannten Beta-Amyloid, Amyloid 42 und pathologischen Tau-Proteinen. Das sind beides normale Proteine, die in Nervenzellen vorkommen. Wenn die verändert werden, dann werden sie offensichtlich nicht mehr abgebaut und lagern sich dadurch ab. Dadurch kommt es zum Zerfall der Nervenzellen und zu einer Störung sozusagen irgendwann einmal der Leistung. Und je älter die Leute sind, desto höher ist das Demenzrisiko. Bei Frauen ist es auch höher als bei Männern. Natürlich gibt es auch eine familiäre Belastung. Es gibt einen Genlokus, der mit einem höheren Risiko assoziiert ist. Das ist das ApoE4-Allel. Den haben ein kleiner Teil der Bevölkerung. Allerdings muss man auch hier sagen, man kann nicht vorhersagen, wann die Demenz kommt. Sie kommt dann wahrscheinlich, wenn man den schlechteren Genotyp hat, 5 Jahre früher. Aber es kann auch sein, dass man statt mit 110 erst mit 100 seine Demenz bekommt. Und ab einem gewissen Alter ist das Risiko für eine Demenz natürlich entsprechend hoch. Wobei, wie wir sehen, es gibt hochbetagte Menschen, die geistig perfekt beisammen sind und meistens jeden von uns Jüngeren in die Tasche stecken. Und letztendlich, es kommt bereits Jahre, bevor der Patient sozusagen wirklich bemerkt, hoppala, da stimmt etwas nicht mit mir, oder seine Umgebung bemerkt, hoppala, du bist nicht mehr so leistungsfähig, du vergisst immer alles, kommt es sozusagen zu einer Ablagerung dieser Proteine, dieser Beta-Amyloid- und Tau-Proteine, und erst sukzessiv werden langsam die Nervenzellen geschädigt, und erst wenn ein gewisser Anteil dieser Nervenzellen geschädigt ist, merkt man es dann. Also es gibt ein sehr langes präklinisches Stadium, das kann oft Jahrzehnte dauern, wo man theoretisch bereits dieses Tau-Protein mit modernen Methoden nachweisen könnte, aber wo der Patient sozusagen völlig normal ist. Wann und wie das weiter fortschreitet, ist auch etwas, das wissen wir nicht genau. Bei manchen Patienten bleibt das wahrscheinlich stabil. Dann kommt es sozusagen zu einer Phase, wo man eine leichte Einschränkung hat. Die kann bis zu 7 Jahre dauern. Das heißt, man hat in den Tests bereits eine Einschränkung, kann aber sein normales Alltagsleben weiterführen. Und dann wird die Demenz so stark, dass man sozusagen wirklich eingeschränkt ist, Hilfe braucht und im täglichen Leben sozusagen nicht mehr ganz selbstständig ist. Das kann bis zum kompletten Verlust der Selbstständigkeit führen. Und eine Demenz bedeutet aber auch eine sehr stark verkürzte Lebenserwartung. Grundsätzlich, wie stelle ich Demenz fest? Und das ist etwas, was nicht im Labor passiert, sondern immer ein klinischer Test ist. Es gibt ganz einfache Gedächtnistests. Am beliebtesten ist der Mini Mental Status Test, MMSE. Sozusagen ein ganz einfacher Gedächtnistest, wo man einige Worte gefragt wird, die man sich merken muss. Die Merkfähigkeit wird getestet. Es werden leichte Rechenübungen gemacht und es wird auch die Sprache bewertet. Und damit kann man ganz gut abschätzen, ob jemand dement ist oder nicht. Der dauert 10 Minuten. Man braucht immer eine zweite Person dazu. Aber es ist etwas, was sehr kurz ist und sehr schnell ist. Wenn der in Ordnung ist, dann besteht keine Demenz und dann kann man beruhigt sein und dann ist man normal vergesslich. Jeder von uns vergisst manchmal seine Wohnungsschlüssel oder vergisst, ob er das Auto abgesperrt hat. Bitte, das ist völlig normal und das ist noch bei weitem noch kein Anzeichen von Demenz. Meine Frau behauptet immer, ich bin dement, weil ich immer ihren Geburtstag und ihren Hochzeitstag vergesse. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich bemühe mich, dass ich mich da bessere und man kann ja im Kalender etwas eintragen. Was hilft uns jetzt noch ein zusätzlicher Marker? Es geht jetzt darum, wenn ich eine Demenz habe, gibt es unterschiedliche Ursachen. Die häufigste ist, wie gesagt, 2/3 dieser Patienten haben eine Demenz vom Alzheimer-Typ mit diesen Ablagerungen. Es gibt aber auch Gefäßveränderungen, das ist die sogenannte vaskuläre Demenz, die man natürlich ganz anders behandelt. Wenn die Gefäße langsam zugehen und weniger Sauerstoff ins Hirn kommt, dann sinkt auch die Hirnleistung. Die kann man natürlich behandeln, indem man versucht, die Gefäße zu schützen und die Risikofaktoren zu senken. Da ist auch die Cholesterinsenkung ein ganz wesentliches Thema. Cholesterinsenkung senkt übrigens auch das Demenzrisiko um ca. 10%. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Die Herzrisikofaktoren wirken komischerweise auch aufs Hirn. Und wenn ich Patienten habe, die jetzt ein bisschen eingeschränkt sind und ich finde sozusagen einen Biomarker, einen sogenannten, das ist irgendetwas objektiv Messbares, mit dem ich das früh erkennen kann, dann kann ich diese Patienten einteilen. Und es gibt ja wie bereits jetzt Therapien, von denen wir noch nicht genau wissen, wie gut sie wirken, wie lange sie wirken, aber die ersten Studien sind extrem vielversprechend und es zeigt sich, sind die ersten Therapien, diese neuen Antikörpertherapien, die wirklich auch eine Verzögerung der Erkrankung mit sich bringen, die jetzt mehr ist als 2 Monate. Und diese Patienten, die sozusagen ein hohes Risiko haben für eine Alzheimer-Demenz, kann ich damit herausfiltern und werde sie in Zukunft auch gezielt therapieren können. In Österreich beginnen gerade einige Krankenhäuser mit dieser Antikörpertherapie und auch da ist es wichtig herauszufinden, wer kommt für diese Therapie in Frage. Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, um eine Alzheimer-Demenz, also um diese Ablagerungen nachzuweisen? Der Klassiker ist immer die Autopsie, die ist zugegebenermaßen zuverlässig, aber meistens ein bisschen spät, weil da ist der Patient schon tot, wenn man sein Hirn aufschneidet. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt ein Verfahren, wo man das mit besonderen Markermolekülen, die leicht radioaktiv markiert sind, nachweisen kann, das sogenannte PET-CT. Das ist die beste und sensibelste Methode, um Ablagerungen im Hirn nachzuweisen. Es ist nur leider wahnsinnig teuer. Man muss rechnen, dass die Kosten dafür ca. bei 5.000 bis 10.000 Euro pro Untersuchung liegen. Und es gibt ganz wenige Geräte, die das sozusagen machen können. Wir haben in Österreich wahrscheinlich 200.000 Patienten mit Demenz und die vorhandenen Kapazitäten würden bei Weitem nicht ausreichen, alle Verdachtsfälle zu testen. Man kann sich ins Rückenmark stechen lassen und die Rückenmarksflüssigkeit ablassen und aus dieser Rückenmarksflüssigkeit Tests machen. Das ist nicht besonders lustig, dazu muss der Patient ins Spital und das ist ziemlich aufwendig. Und wie gesagt, seit kurzem gibt es einen Bluttest, der in Europa zugelassen ist für die Diagnostik von der Alzheimer-Demenz oder für das Screening auf Alzheimer-Demenz. Und den bieten wir eben seit kurzem als erstes Labor in Österreich an. Und wir sind eigentlich ganz begeistert, wie gut der funktioniert. Was messen wir da? Wir haben ja gesagt, wenn jemand eine Alzheimer-Demenz hat, dann lagern sich Proteine in den Nervenzellen ab, das sogenannte Beta-42-Amyloid. Und wenn sich dieses Beta-42-Amyloid im Hirn ablagert, dann ist die Menge an diesem Beta-42-Amyloid, das ausgeschieden wird und im Liquor nachweisbar ist, aber auch im Blut nachweisbar ist, etwas vermindert im Vergleich zum normalen Protein, dem Beta-40-Amyloid. Das heißt, wenn ich da das Verhältnis bilde, kann ich nachweisen, da gibt es einen Marker dafür, dass sich da möglicherweise etwas ablagert. Für mich als Labormediziner extrem spannend, das ist ein ganz tolles Verfahren. Warum? Damit kann man auch kleinste Proteinkonzentrationen messen. Ich habe noch im Studium gelernt, es gibt eine Blut-Hirn-Schranke und das, was im Hirn passiert, geht nicht ins Blut. Zu einem ganz kleinen Teil, ein Tausendstel dieses Protein, ist trotzdem im Blut nachweisbar und die modernen Messmethoden sind dermaßen empfindlich, dass die das können. Das ist etwas aufwendiger. Wir brauchen dafür ein spezielles Röhrchen, Kalium-2-EDTA. Das Blut muss sofort gekühlt werden, innerhalb von 6 Stunden im Labor sein und dort sofort verarbeitet werden. Das heißt, das Ganze ist ein Riesenthema. Wir haben über 3000 Ärzte, die uns Proben schicken und fast 100 Autos, die quer durch Ostösterreich fahren, um die Proben einzusammeln. Das heißt, da eine Logistik aufzustellen, dass diese Proben sofort ins Labor kommen, ist natürlich extrem aufwendig. Hier im Labor wird dann sozusagen das Plasma, das ist die zellfreie Flüssigkeit, abgetrennt und sofort eingefroren und unter kontrollierten Bedingungen auf einem speziellen Gerät gemessen, das in einem extra klimatisierten Raum steht, der erschütterungsfrei ist und extrem abgeschottet ist, damit es da keine Störungen gibt. Das ist ein unglaublicher Aufwand, aber der Test funktioniert überraschend gut. Was kann da herauskommen? Im Prinzip gibt es mehr oder weniger 3 Stufen. Wenn die Beta-42-Ratio hoch ist, dann ist das negativ. Und das heißt, es gibt keinen Hinweis auf Alzheimer-Demenz. Und damit kann ich eigentlich zu fast 95% ausschließen, dass der Patient Ablagerungen im Kopf hat. Es gibt dann einen Graubereich, wenn sie leicht vermindert ist. Und dann gibt es einen positiven Bereich, wo es doch ganz schön wahrscheinlich ist, wenn der Patient auch Symptome hat, dass es sich um eine Alzheimer-Demenz handelt. Vorsicht, ein positiver Bluttest beweist natürlich keine Demenz. Wir weisen damit Ablagerungen nach, weil wir wissen nicht, wann und ob es zu einer Demenz kommt. Das heißt, ein negatives Ergebnis kann eben eine Demenz vom Alzheimer-Typ ausschließen. Andere Demenzen können wir natürlich nicht ausschließen, das muss man auch immer sagen. Und ein positives Ergebnis hat zwar eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, wenn auch natürlich die Klinik dazu passt, dass sich da sozusagen Ablagerungen gebildet haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Patient damit Probleme hat. Das heißt, da brauche ich Folgetests, um das dann zu bestätigen, vor allem wenn ich eine aufwendige Therapie mache. Spannend ist auch, dass diese Tests oft anschlagen, bevor Patienten Symptome entwickeln, das heißt auch bevor sie sozusagen dann irgendwann einmal eine Alzheimer-Demenz bekommen. Wir wissen auch nicht genau, ob alle diese Patienten, die Ablagerungen im Kopf haben, auch wirklich eine Alzheimer-Demenz bekommen. Deswegen empfehlen wir nur, bei wirklich symptomatisch auffälligen Patienten diese Tests durchzuführen. Das heißt, der erste Schritt ist immer zum Hausarzt oder zum Facharzt für Neurologie, wo man einen Demenztest durchführt. Und erst wenn der nicht ganz in Ordnung ist, dann schaut man weiter und macht diesen Test. Und nicht umgekehrt, bitte. Und es gibt natürlich auch weitere Kandidaten neben unserer Beta-42-Beta-40-Ratio. Das ist der erste zugelassene Test zur Diagnostik der Alzheimer-Demenz in Europa. Es gibt auch einen zweiten Test, das phosphorylierte Tau. Der wird gerade zugelassen und es kommen jetzt die ersten Hersteller. Der ist durchaus spannend und mit 2 Tests kann ich natürlich auch die Treffsicherheit erhöhen und spare mir vielleicht die teuren Folgeuntersuchungen in Zukunft. Der große Vorteil vom phosphorylierten Tau, und deswegen ist das etwas sehr Vielversprechendes, ist, der korreliert auch mit der Stärke der Demenz. Das heißt, je höher dieses P-Tau ist im Blut, desto stärker ist wahrscheinlich die Zerstörung der Nervenzellen und desto stärker ist auch die Demenz. Und ich kann damit auch feststellen, ob der Patient auf eine Therapie, wir alle haben von den neuen Antikörpern gehört, wie gut oder wie schlecht die sind und dass die sehr vielversprechend sind, jedenfalls diese Therapie ansprechen, kann ich mit dem phosphorylierten Tau damit auch messen. Es gibt weitere Marker, die mir zeigen, ob Nervenzellen zerstört sind, wie zum Beispiel Neurofilamente, die aber jetzt nicht die Ursache abklären. was ist so die große Hoffnung? Die eine Hoffnung ist sozusagen, wenn ich weiß, was ich mit Patienten tue, die bereits Ablagerungen haben, wenn ich weiß, ob die vielleicht von einer Therapie profitieren, dann kann ich die gezielt herausfischen und ich tue mir relativ leicht sozusagen festzustellen, wer kommt für eine Therapie in Frage und bei wem muss ich etwas anderes machen. Und ich kann natürlich auch die Alzheimer-Demenz sehr gut ausschließen. Was bedeutet das bitte für die Praxis? Demenz ist keine Blutdiagnose, sondern eine klinische Diagnose. Das heißt, man muss immer zuerst einen Gedächtnistest machen bei einem Arzt, einer Ärztin und dann, erst wenn der auffällig ist, kann man weiter nach der Ursache suchen. Und die Bluttests geben nur einen Hinweis auf die Ursache, aber sind nicht zur Diagnose der Alzheimer-Demenz geeignet. Und diese Bluttests sind oft auch schon positiv, wenn die Plaques beginnen sich abzulagern, das heißt auch bevor die Patienten eine Alzheimer-Demenz bekommen. Das kann bis zu 5 bis 10 Jahre vorher positiv sein. Genauso auch wie das PET-CT, das nur leider so teuer ist, dass man das nicht in der Bevölkerung dauernd testen kann. Das heißt, es eignet sich auch, um Leute zu screenen und Hochrisikopatienten herauszufischen. Aber was auch noch dazu gehört, wenn jemand sozusagen gerade unter einer geistigen Leistungsschwäche klagt, wenn er ein bisschen älter ist, ist das nicht immer Alzheimer-Demenz. Das heißt, man sollte auf jeden Fall nachschauen, vielleicht hat der Patient schlicht und einfach eine Blutarmut, einen Eisenmangel. Das ist wahnsinnig häufig bei älteren Menschen, ungefähr 20% haben einen Eisenmangel. Und wenn man eine Anämie hat, dann kommt zu wenig Sauerstoff ins Hirn und natürlich sinkt die Leistungsfähigkeit und der Patient ist müde. Die zweite sehr häufige Ursache für leichte Einschränkungen ist etwas, was eigentlich ganz banal ist, eine Hyponatremie. Das heißt, im Blut haben Patienten einen zu niedrigen Natriumspiegel. Natrium ist im Kochsalz enthalten und ist einer der wichtigsten Elektrolyten im Blut. Und wenn es zum Beispiel durch eine Herzschwäche oder auch durch Medikamente sind die häufigste Ursache für Hyponatremien, einer vermehrten Ausscheidung von Natrium kommt, dann sind die Spiegel zu niedrig und die Patienten haben eine erhöhte Fallneigung. Das heißt, die stürzen leichter, brechen sich leichter etwas und haben aber auch eine eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit. Also vielleicht ist das etwas ganz Banales, das man sehr einfach behandeln kann. Oder es kann auch sein, dass der Patient eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder schlicht und einfach eine Entzündung oder eine eingeschränkte Nierenfunktion. Alles das kann man behandeln und auch das bewirkt, dass es dem Patienten als Ganzes besser geht und dass die Leistungsfähigkeit wieder steigt. Das heißt, einfach bei einem älteren Menschen zu sagen, na, du bist dement, da kann man eh nichts machen, ist falsch. Man sollte sich immer anschauen, es gibt behebbare Ursachen, die sind gar nicht selten und die kann man in jedem Fall beheben und damit dem Patienten helfen mit ganz einfachen Mitteln. Bei Männern ist es übrigens auch noch das Testosteron, das manchmal zu einer kognitiven Einschränkung führt. Also ein massiver Testosteronmangel führt dazu, dass manche Männer da etwas eingeschränkt denken. Was zu hohe Testosteronspiegel machen, glaube ich, das ist ein anderes Kapitel. Also Take-Home-Message, bitte, Demenz ist immer eine klinische Diagnose. Das heißt, ich muss immer einen Gedächtnistest machen und erst wenn der auffällig ist, kann ich mir weiter nach der Ursache suchen. Da helfen Bluttests, aber natürlich muss ich auch andere Ursachen ausschließen, die vielleicht nicht im Kopf liegen, die ich vielleicht ganz einfach beheben kann, zum Beispiel mit Schilddrüsenmedikamenten und dem Patienten wird es wieder besser gehen. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns nicht nur die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern, sondern gebt uns auch natürlich wertvolles Feedback. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit helft ihr uns. Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber bei weitem nicht alles. Also ich freue mich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge und diese bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Und ich freue mich natürlich auch über Themenvorschläge, was euch vielleicht besonders im Thema Laborwerte, Labormedizin besonders interessiert, dann kann ich das in einer meiner nächsten Folgen behandeln. Wir bemühen uns natürlich auch, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Wir versuchen auch, Fakten und Meinungen zu trennen und Dinge, die noch nicht ganz so gesichert sind, auch klar zu kennzeichnen. Sollte das einmal nicht der Fall gewesen sein, bitte um einen Hinweis. Wir korrigieren das natürlich gerne. Und bitte beachtet auch, medizinische Wissenschaft ist keine Einbahnstraße. Das beruht auf Versuch und Irrtum. Absolute Wahrheiten gibt es bei uns nicht. Die gibt es leider nur bei Juristen, Religionsgründern und bei politischen Parteien, die die Wahrheiten gepachtet haben. In der Wissenschaft können sich Erkenntnisse ändern und wie die Geschichte zeigt, haben leider die Irrtümer überwogen. Aber die Irrtümer, die man erkannt hat, haben dazu geführt, dass die Wissenschaft voranschreitet. und dass wir heute dort stehen, wo wir sind. Wir haben heute den März 2026 und es kann natürlich sein, dass ich euch schon in einem Jahr Neues berichten kann zum Thema Alzheimer-Diagnostik und sich da neue aufregende Erkenntnisse ergeben haben. Und bitte beachtet auch, wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Es ist kein Wunder. Unsere Patienten sind immer Blutröhrchen mit 16 mm Durchmesser. Und dieser Podcast kann natürlich nicht ein Gespräch mit eurem Hausarzt oder Hausärztin ersetzen. Der kennt euch auch seit Jahren und sieht den ganzen Menschen und nicht nur einen Laborwert. Das heißt, auch dieser Podcast ist natürlich kein Ersatz für ein ärztliches Gespräch. Und wir können über allgemeine Dinge reden und nicht über euren speziellen Fall, der wahrscheinlich dann auch etwas anders geartet sein kann. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in Folge 8 geht es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wie Labortests dabei helfen können und vor allem, was Labortests dabei nicht können. Danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden. Danke und auf Wiederhören.